Das ist mal ein Madiamcar Anton. Und da kann man eigentlich gut sozusagen gleich das ergänzende Sichtweise dann hinterherkriegen. Und das Zen läuft nicht weg. Das gibt es schon seit ein paar tausend Jahren, ein paar tausend nicht, aber über 1000 Jahren. Und das wird auch, wenn der Johannes dann wieder da ist, ich glaube, nächste Woche wird er das Thema dann bringen statt heute. Ja, ist jemand zum ersten Mal beim philosophischen Abend oder waren alle schon mal dabei? Ich glaube, kennen sich alle aus. Dann brauche ich gar nicht viele Vorreden machen. Dann fangen wir an, wie wir immer anfangen, mit einer Achtsamkeitsübung. Wir sitzen mit geradem Rücken, rechte Hand ruht in der linken, Daumen berühren sich leicht und wir richten die Aufmerksamkeit auf den Atem. Beim Einatmen sind wir in jedem Augenblick gewahr, jetzt atmen wir ein. Beim Ausatmen sind wir in jedem Augenblick gewahr, jetzt atmen wir aus. Dabei nehmen wir noch alles Mögliche andere wahr, Geräusche, Gedanken, aber das ist so, Geist ist dynamisch, da ist immer irgendwas. Wir bleiben aber beim Atmen. Während wir präsent sind beim Atmen, während wir noch alles andere bemerken, was durch den Geist durchzieht, versuchen wir mal wahrzunehmen, was ist denn das Wahrnehmende, was ist denn Geist, was meditiert da gerade? Ist eine Farbe. Hat es ein Gewicht? Nach was riecht Geist? Ist das süß oder salzig? Nicht die Antwort ist wichtig, sondern was man erlebt, wenn man danach sucht. Und dann entspannen wir wieder. Ja, das war schon die Hinwendung auf das Thema, was ist eigentlich der Geist? Wir haben die letzten Wochen ja damit verbracht, so die verschiedenen philosophischen Konzepte vom Geist kennenzulernen, als Abfolge der vier philosophischen Schulen. Wir haben so ganz einfache Konzepte kennengelernt. Geist ist einfach das, was die äußere Welt wahrnimmt. Und dann haben wir festgestellt, das ist nicht logisch am Ende. Also eine Trennung zwischen der Welt, die wahrgenommen wird, und dem Geist, der das wahrnimmt, lässt sich logisch nicht aufrechterhalten. Wir hatten dann die These gehört, alles, was wahrgenommen wird, ist Geist und alles, was da passiert, ist die ganze Zeit nur Geist. Die sogenannte Nur-Geist-Schule, also so wie ein Traum, die Welt, die wir erleben, nur Geist ist, so ist eigentlich auch alles das, was wir jetzt erleben, Projektion des Geistes. Und dann hatten wir festgestellt, dass die Behauptung der No-Geist-Schule, das letztendliche, wirkliche vom Geist ist diese Fähigkeit wahrzunehmen, die absolute Präsenz haben wir das genannt, ja? Diese Eigenbewusstheit, die bei jeder Wahrnehmung von etwas dabei ist. Und wir hatten außerdem dieses Modell gesehen, wie der Geist diese Projektionen zustande bringt, durch dieses mit sich selbst rückgekoppelte Karma haben wir das genannt, wie durch sozusagen eine Funktion unseres Bewusstseins, des Speicherbewusstseins, alles, was wir denken, reden und tun, wieder Wirkungen hat, dass das dann zu dem wird, was wir erleben, also Geist mit sich selbst rückgekoppeltes System. Aber eben die letztendliche Natur von Geist als absolute Präsenz, das konnte logisch auch nicht sein. Dann hatten wir den letzten Abend den Nagarjuna, diesen indischen Philosophen, der mit der philosophischen Brechstange gekommen ist und alle Konzepte zerschlagen hat. Ja, und auch die subtilsten Konzepte da den Spalt gefunden hat, wo die Brechstange reinsetzen kann und mal eben ausgehebelt hat. Wir waren am Ende, wie soll man sagen, am Boden zerstört, alle Konzepte. Wir hatten nichts mehr in der Hand, wo man jetzt über den Geist mit Worten hätte was sagen können. Das war der letzte Abend. Und da wäre noch ein bisschen was zu ergänzen. Und dann der Übergang, kann man dann jetzt über den Geist überhaupt noch was sagen, nachdem man sich mit Nagarjuna beschäftigt hat, oder muss man einfach über den Geist jetzt schweigen? Bevor wir uns auf die Frage einlassen, hat der letzte Abend noch Wirkungen gehabt, irgendwelche Art, also verzweifelte Suche nach etwas, auf das man sich jetzt verlassen kann? Hat man vielleicht doch noch ein Konzept gefunden, das Nagarjunas Tetralemma standhalten kann und das man heute Abend mal testen wollte? Gibt es irgendwas, was so noch nicht, ich sag mal, ja, sich wieder aufgelöst hat seitdem, das noch schwierig ist, irgendwelche Debatten am WG-Tisch oder Albträume in der Nacht, über die man jetzt reden sollte? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder haben wir es so verklausuliert erklärt, dass es nicht verstanden werden konnte, oder wir haben eine so gute Teilnehmerschaft, dass es alles klar ist. Also normalerweise rüttelt Nagarjuna. Bitte?
Bitte? Eine dritte Möglichkeit gibt es auch noch.
Ja.
Ich war das letzte Mal nicht da.
Ah, okay. Ja. Ja. Ja.
Also gut, wenn du schon.
Ja.
Fast insistieren.
Ja.
Also die Argumentation von Nagarjuna letztes Mal ist ja im Grunde innerhalb eines konzeptionellen Rahmens.
Ja.
Und er zieht ja dann letztlich quasi am Schluss das Konzept des Konzepts zieht er in Frage oder fällt
ja, genau,
hinten runter. Ich würde nur daraus schlussfolgern, dass im Grunde damit, also wenn wir jetzt einfach mal in diesem logischen Bereich bleiben, er sich selber die Grundlage für seine Argumentation wegzieht und die damit auch wieder hinfällig ist.
Also er kommt ja selber mit dem Satz, man kann mich nicht widerlegen, weil ich nichts behaupte. Ja? Er zeigt einfach, dass Konzepte immer begrenzt sind. Und er kann sozusagen die Aussagekraft eines jeden Konzepts als relativ darlegen. Also jedes Konzept ist nur relativ gültig. Aber niemals absolut. Darum geht's.
Und damit er selber mit seinen Aussagen letztlich auch?
Na, das ist die Frage, ob die Erkenntnis, dass alle Konzepte relativ sind, selbst wieder relativ ist oder ob sie absolut ist. Ne?
Ja, würde ich sagen.
Ne? Das ist eine spannende Frage. Hans hat Freude dran. Ne? Auf eine Weise stimmt es, dass man sozusagen dabei nicht stehen bleiben kann. Man kann bei der Aussage nicht stehen bleiben, dadurch, dass alle Konzepte relativ sind, kann man mit Konzepten nichts anfangen oder es bleibt sozusagen dann nichts mehr zu tun oder jetzt kann man sterben gehen oder so. Ja, das, da will Nagarjuna auch nicht drauf hinaus, ne? Sondern er will dabei helfen, dass man sich keine falschen Vorstellungen vom Geist macht. Und jedes Konzept ist eine falsche Vorstellung vom Geist. Was bleibt, ist ja noch zu erfahren, was Geist wirklich ist. Das kann man aber in Worten nicht ausdrücken. Und wenn man dann erfährt, was Geist wirklich, wirklich ist, dann wird die Frage nach den Konzepten hinfällig. Dann hat sich das beantwortet.
Ja, kann man das nicht so darstellen, man braucht ein Konzept, wenn man sich mal auf den Weg macht,
ja,
bis man eine gewisse Selbstständigkeit
hat. Ja, genau. Das sind dann die sozusagen die Schüler von Nagarjuna, die darüber diskutiert haben. Und da gab es dann zwei große Schulen. Eine hat gesagt, ja, man braucht Konzepte auf der relativen Ebene sozusagen als pädagogisches Mittel. Ne? Das sind dann die Svatantrika Madhyamikas. Und dann gibt es die Prasangika Madhyamikas, die gesagt haben, also das ist gefährlich. Nachher bleibt man bei den Konzepten hängen und das ist auch wieder doof. Und am besten gleich bei jedem Konzept gar nicht erst glauben, sondern gleich zerschmettern. Die Prasangika Madhyamikas. Und deren Methode ist, jedes Konzept anhand seiner Konsequenzen ad absurdum zu führen. Ja? Und deswegen heißen sie Prasangika Madhyamikas, das heißt die Konsequenzschule des mittleren Wegs. Ja? Und die anderen, die Svatantrika Madhyamikas, sind sozusagen die Pragmatiker, die sagen, also man wäre überfordert, wenn man jetzt gleich von 0 auf 100 sozusagen in einen Zustand jenseits der Konzepte springen sollte. Ne? Und man kennt ja diese tibetischen Mönche bei den Debatten und so ein Lieblingsthema ist, wer hat denn jetzt recht? Die Konsequenzschule oder die Pragmatiker?
Der, wo am meisten Schönheit erlebt.
Ja. Genau, das ist die Frage. Ne? Also schafft man das, wenn man sich so stufenweise mühsam annähert? Ja? Oder schafft man das, indem man, also so wie im Zen ja auch, deswegen wäre heute Abend eigentlich Zen dran gewesen, wo man vom Lehrer so direkt mit der Nase an die Wand der Konzepte geschleudert wird, ja, so dass jedes Konzept gesprengt wird und man hat gar nicht die Chance, so erstmal schöne Konzeptbausteinwelten so zusammenzubauen, die dann hinterher weggewischt werden, sondern man kriegt schon jeden Baustein aus der Hand genommen. Es ist eine Frage, was ist man für ein Typ? Ja? Und insofern ist die Antwort auch richtig, also da, wo es persönlich schneller geht oder sicherer geht. Ja. Ja. Unter den Pragmatikern gibt es wiederum zwei Schulen, nämlich die, die gesagt haben, pragmatisch kann man mit dem Sautantrika-Konzept arbeiten, also diesem Repräsentationsmodell, da ist die Welt, hier ist das Bewusstsein, das die wahrnimmt. Und dann gibt es die anderen, die haben gesagt, nee, das ist zu doof, das Chittamatra-Modell ist da schon subtiler, also das ist nur Geistmodell. Das führen wir jetzt auch nicht weiter, aber da gibt es dann natürlich auch schöne Debattenübungen zwischen den beiden, aber das müssen wir hier nicht vertiefen. Ja. Ja, das ist also, das Prasangika kann man übrigens gut benutzen, wenn man so jemanden hat, der so nervige Positionen vertritt. Also sei es bei einer Party, dass einer mit irgendwas kommt. Also ich hatte schon bei der Partybegegnung mit Psychotherapeutinnen in Freiburg, die Entführungsopfer von Außerirdischen therapieren. Ja. Oder es gibt andere komische Dinge, die einem in Freiburg begegnen können oder sonst im Leben, also irgendwelche politischen schrägen Ansichten oder irgendwie so die totale Behauptung, so ist was. Und die Prasangikas haben diese Methode, also führe das ad absurdum, indem du einfach die Konsequenzen von dem bis zu Ende denkst. Ja. Oder frag einfach, was ist es denn? Also was ist denn das, was du da sagst? Und so die Lieblingsart, so Rechtsnationale auseinanderzunehmen, ist einfach, ja, definiere mal Deutsch. Ja? Und dann kann man bei jedem, was sie sagen, das würde Deutsch sein, definieren, zeigen, das gibt's woanders noch besser als hier. Also das ist Quatsch, dazu zu sagen, das sei Deutsch sein. Ja? Und so kann man, das ist sozusagen Nagarjunas Methode, dass er jedes Konzept zerstören kann. Ne? Dadurch, dass man, wenn man konsequent bis zu Ende durchdekliniert, geht es nicht auf.
Ne? Wie ist denn dann der rechte Weg bei den Leuten? Ist der rechte Weg, ja, ist der dann frei von Konzepten? Also etwas, was jenseits von Konzepten
ist? Was ist jetzt gemeint mit dem rechten Weg?
Ja, der sinnvolle Weg. Ja. Man müsste es so sagen, diese Konzepte sind da, bis du ihn jetzt hier leben kannst. Mhm. Bis du aus deinem Bauch Entscheidungen treffen kannst, die Vernunft herbeiführen. So lange braucht man Konzepte. Weil wir leben noch nicht in unserer Mitte. Und wenn ich aus meiner Mitte schöpfen kann, dann brauche ich gar nichts mehr. Dann kann ich einfach nicht.
Also buddhistisch gesprochen würde man sagen, wenn man aus dem Schleier der Ich-Illusion erwacht, aus dem Schleier des Nichtverstehens erwacht, wenn man die Natur des Geistes sieht, wenn man sie erfährt, ja, dann, und das ist so beschrieben, dann passiert alles spontan und mühelos. Dann muss man nicht nachdenken, wenn man als Buddha eine Antwort gibt auf eine Situation, muss man nicht nachdenken, sondern die kommt aus dem Moment heraus. Ne? So, man macht kein Konzept darüber, was muss mein Gegenüber jetzt hören, sondern es kommt direkt aus dem unmittelbaren Erleben. Ne? Ja. Und insofern löst sich dann auch in Anführungsstrichen buddhistische Ethik auf, weil sie sich dann nicht mehr an irgendwelche Regeln oder Ratschläge hält, sondern weil sie dann spontan aus dem Moment heraus entsteht. Ne? Aber er hat recht, also zumindest fühle ich mich auch so, als wäre ich noch nicht da. Ja. 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 Das ist aber das Ziel. Ne? Ja. Also die Madhyamikas haben da in Indien noch bis zu der Zeit, wo die Muslime dann kamen, 1200 rum, haben die Muslime dann da alles kaputt gemacht in Indien, noch gestritten, Madhyamika, Prasangika und Svatantrika. Und dann kam noch eine neue Denkrichtung auf, die ist dann aber in Indien nicht mehr in die Breite gekommen. Die ist später erst in Tibet groß aufgekommen. In Indien waren es so Leute wie Saraha, Tilopa, Naropa, Maitripa, die diese neue Denkrichtung aufgebracht haben. Und das ist richtig in Tibet erst zur Blüte gekommen und dort hat man es dann Madhyamika Shentong genannt. Man hat diese beiden, die ich eben genannt habe, Madhyamika Prasangika und Svatantrika, nennt man Madhyamika Rangtong. Und Rangtong heißt leer von einem Selbst. Also der Geist ist leer von einem Selbst. Das haben wir ja bei Nagarjuna gehört und das ist auch, was der Buddha gelehrt hat. Der Geist hat kein Selbst, keine Natur. Der hat, deswegen vorhin diese Fragen, der hat keine Farbe, keine Form, keinen Geschmack. Er ist leer von einem Eigensein. Geist ist einfach offen, grundlegend offen. Das ist Madhyamika Rangtong. Und so hat der Buddha auch gelehrt. Aber der Buddha hat auch noch was anderes gesagt. Wir erinnern uns an das Herzsutra. Da steht, Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Form und Leerheit untrennbar. Empfindung ist Leerheit, Leerheit ist Empfindung, Empfindung und Leerheit ist untrennbar. Unterscheidung ist Leerheit, Leerheit ist Unterscheidung, Unterscheidung und Leerheit untrennbar. Geistesfaktoren sind Leerheit, Leerheit und Geistesfaktoren untrennbar. Bewusstsein ist Leerheit, Leerheit ist Bewusstsein, Bewusstsein und Leerheit untrennbar. Und diese Denker, die so in der späten Zeit in Indien dann noch mit was aufkamen, haben darauf hingewiesen, wenn man nur auf die Leerheit guckt, dann könnte man wieder in ein nihilistisches Extrem verfallen. Man könnte den Fehler machen, alles zu verneinen, ja, und zu sagen, immer sofort Konzept, und dann aber das Entscheidende verpassen, nämlich das Erwachen, die Natur des Geistes erleben. Geist ist nicht nichts. Wenn es heißt, Geist ist leer von Eigensein, das stimmt, aber es heißt nicht, Geist ist nichts. Geist ist kein schwarzes Loch, sondern Geist ist die Möglichkeit zu etwas, und zwar die unbegrenzt offene Möglichkeit zu etwas.
Ich muss sagen, wenn du leer bist, hast du die Möglichkeit, alles zu tun.
Genau. Genau.
Wie ein Gedanke da bin, wie ein Gedanke in meinem Kopf ist, bin ich beschränkt,
ja,
auf den Gedanken.
Ja.
Aber wenn ich leer bin, frei von Gedanken, kann ich alle Möglichkeiten, die es gibt, heranziehen.
Ja, genau. Und genau diese, wie soll man sagen, dieses nicht voneinander trennbare, das grundlegende Offensein heißt Möglichkeit zu allem. Das Leerheit bedeutet, also unbegrenzt voll von Potenzial. Ja? Darauf legt jetzt Madhyamika Shentong den Wert. Und Madhyamika Shentong bedeutet leer von anderem. Und was ist jetzt gemeint? Leer von anderem. Der Geist ist leer davon, begrenzt zu sein. Der Geist ist leer davon, eingeschränkt zu sein. Da kommt nachher dann nochmal die Frage, die hattest du letztes Mal gestellt. Ist nicht Dummheit auch eine Möglichkeit im Geist? Ne? Ja, deswegen gibt es sie. Ne? Die Schleier im Geist sind deswegen da, weil es geht. Aber da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Wie kann das sein? Ne? Aber grundlegend gilt, dass wenn man mit dieser Rangtong-Sichtweise guckt, möglicherweise nihilistisch abstürzt. Es ist zumindest so eine leichte, negierende Tendenz in diesem Rangtong-Denken. Und da kommt jetzt nochmal eben dieser Saraha, dieser alte weise Inder, der gesagt hat, die Anhänger der Substanz, die sind wie Kühe. Und dann hat er alles aufgezählt, was an die Substanz glaubt. Die Brahmanen mit Atman und die Giants und so weiter und so weiter. Und dann legt er das Lang und das Breiten dar, warum die alle doof sind. Ne? Also bis hin zum Kundalini-Yoga, das gab es da schon. Und dann hat er da auch erzählt, dass die da an irgendwas glauben, was letztendlich Substanz hat. Und das ist einfach doof. Ja, und dann sagt er, und dann gibt es die Anhänger der Leerheit. Ja, also so Nagarjunas Extremisten. Und die sind noch schlimmer. Also die Anhänger der Substanz sind wie Kühe und die Anhänger der Leerheit sind noch schlimmer. Und damit ist gemeint, die den Geist verwechseln mit nix. Der Geist ist leer bedeutet nicht, der Geist ist nix, sondern die Möglichkeit zu allem.
Du musst sagen, der Geist ist frei.
Ja, frei oder offen, genau, ja. Genau, das wäre die Shenton-Sichtweise. Er ist frei davon, eingeengt zu sein. Frei davon, auf irgendwas. So, und jetzt kommt eine Konsequenz davon. Wenn Geist nicht nichts ist, sondern voll von Möglichkeiten, dann ist Geist nicht neutral. Und das hat der Buddha auch gelehrt. Im dritten Lehrzyklus, wo es um die Buddha-Natur ging, da hat er gesagt, Geist ist an sich voll von Qualitäten. Und zwar nennt er die Buddha-Qualitäten. Das ist das, was ein Buddha erlebt. Was jemand erlebt, der sich völlig befreit hat. Jemand, der von allen Schleiern befreit ist, der diese Weite des Geistes erlebt, der sitzt nicht da und langweilt sich. Sondern der ist freudvoll, liebevoll und furchtlos. Und mit unzähligen anderen Qualitäten begabt. Weisheit und Wohlwollen und. Und warum ist es so?
Weil für die Langeweile nicht der Mensch geschaffen ist.
Nee, der Mensch ist sowieso nicht geschaffen. Ne? Aber nein, das hat einen viel tieferen Grund. Ich fange mal ganz woanders an, um dem auf die Spur zu kommen. Überall auf der Welt gibt es eine Klarheit unter den Menschen darüber, was sie mögen und was sie nicht mögen. Überall auf der Welt mögen die Menschen Liebe und sie mögen nicht Hass. Überall auf der Welt mögen Menschen Großzügigkeit und sie mögen nicht Geiz. Überall auf der Welt zählen sehr ähnliche grundlegende Werte. Also sich kümmern, Mitgefühl, Zuwendung, Weisheit, Humor, alles das zählt. Und so das Gegenteil, Neid und Gier und Zorn und so eng sein, wird nicht als angenehm gesehen. Ja. Mal abgesehen von der Frage, wie ist es verteilt in der Welt, wie viel Geiz gibt es und wie viel Großzügigkeit, wie viel Zorn und wie viel Liebe und wie viel Dummheit und wie viel Weisheit. Aber die Wertschätzung ist überall hoch. Und das erklärt sich auch, weil es fühlt sich gut an. Liebe fühlt sich besser an als Hass. Und Großzügigkeit fühlt sich besser an als Geiz. Und Gelassenheit fühlt sich besser an als Gier. Und Weisheit fühlt sich besser an als Dummheit. Also es ist einfach so, dass das nicht neutral ist, ob Liebe oder Hass, ob Großzügigkeit oder Geiz. Es ist nicht neutral. Es fühlt sich besser an. Das Glück liegt da, wo etwas Offenes im Geist erlebt wird. Liebe ist Offenheit. Großzügigkeit ist Offenheit. Weisheit ist Offenheit. Humor ist Offenheit. Ja. Und Zorn und Gier und Neid und so weiter, das ist genau das Gegenteil. Das ist da, wo wir eng sind. Da, wo Geist eben nicht weit sein darf. Da, wo man total identifiziert ist, wo das Erleben ganz, ganz klein wird. Und es ist nirgendwo schön. Deswegen funktionieren grundlegende menschliche Werte rund um die Welt. Deswegen funktionieren die Hollywood-Filme. Jeder weiß, wer der Doofe ist im Hollywood-Film, wer der Bösewicht ist und wer der Gute ist, ne? Das tut. Ja. Und wenn man sich die Ethiken anguckt, so rundherum, in den grundlegenden Themen, die ich gerade nannte, sind sich die Ethiken alle einig. Ja. Und es hat den Grund, dass es sich besser anfühlt. Das Glück liegt da, wo es sich weit anfühlt. Das Glück. Und das ist der Punkt, weil der Geist an sich offen ist, weil der Geist an sich weit ist, ist Liebe wahrer als Hass, ist Großzügigkeit wahrer als Geiz. Ja? Ist Gelassenheit wahrer als Begierde? Ist Weisheit wahrer als Dummheit? Und so weiter und so weiter. Und genau darauf hat der Buddha hingewiesen mit der Idee der Buddha-Qualitäten. Ja? Alles das, was sozusagen dem Geist durch die Offenheit an sich innewohnt, an Qualität, das nennt man eine Buddha-Qualität. Also Geist ist nicht neutral, sondern Geist ist an sich freudvoll, ist an sich liebevoll, ist an sich furchtlos, ist an sich großzügig, an sich weise, an sich wohlwollend. Das ist doch schön, oder? Das ist richtig gut. Also, dass der Buddha darauf hinweist, ist eigentlich ein Riesengeschenk. Ja. Weil höchste Wahrheit ist höchste Freude, ist höchste Liebe, ist höchste Furchtlosigkeit, ist höchste Lebensqualität. Ja.
Es hört sich wirklich gut an. Aber wir haben gelernt auch, dass es dieses an sich nicht geben soll.
Genau, das ist jetzt die Diskussion. Genau damit kommen jetzt die Prasangikas an und sagen, jetzt haben wir den ganzen Weg gemacht, um zu hören, es gibt doch nichts an sich.
Eben.
Und jetzt kommen da die Madhyamika Shentungs und sagen, doch, da gibt's was. Und da muss man jetzt sehr subtil werden. Wenn von der Buddha-Qualität der Liebe gesprochen wird, ist damit nicht etwas gemeint, wo man herzeigen kann und sagen kann, hier habe ich sie. Sie wiegt 400 Gramm, leuchtet weiß und kostet 400 Euro. Ja? Es ist sozusagen nicht etwas, sondern es wird erlebt durch das Nichtvorhandensein von Einengung, durch das Nichtvorhandensein von Trennung. Ein offener Geist ist deswegen liebevoll, weil er sich nicht trennt. Die Liebe ist also nicht etwas, das von irgendwoher kommt oder von irgendwem gemacht werden muss, sondern Liebe ist das, was erlebt wird, wenn keine Trennung da ist. Ja? Also Buddha-Qualitäten sind jetzt eben nicht sozusagen Götter oder Wesenheiten oder Entitäten oder irgend sowas, sondern es entsteht als Qualität, als Erleben aus dieser Offenheit an sich.
Okay. Ja. Das Gastmahl wird es so beschrieben, also ich sage es jetzt in meine Worte, wenn ich offen bin, fließt die Geist, die Energie von oben durch mich hindurch und in den Raum. Das kann jeder spüren. Je interessanter der Abend oder je schöner, umso wohler fühlt ihr euch am nächsten Tag. Je mehr Energie ich durch mich hindurch fließen lassen kann, jetzt hier im Raum, umso schöner wird es.
Also ich würde es ganz allgemein informieren, also grundlegend fühlt sich Offensein gut an.
Ja, und das ist unendlich steigerungsfähig.
Ne? Und genau, und umgekehrt, sagen wir so, dass es einem nicht gut geht, bedeutet auch, dass man irgendwie gerade nicht offen ist. Ne? Also so man merkt am Abgeschnittensein, so daran leidet man. Ja? Also das Leiden entsteht aus Abschneiden, aus Trennen. Ja? Und das ist sozusagen hinter dem Bestreben aller fühlenden Wesen, dass sie Glück suchen und Leid vermeiden wollen, ja, das treibt uns an. Und das ist sozusagen unser Kompass. Ja, also das, was glücklich macht, das ist in Ordnung. Wenn es dann auch dauerhaftes Glück ist, wenn es nicht so ein kurzes Glück ist, was hinterher Leiden macht. Also die Schadenfreude, wenn jemand, den ich nicht leiden kann, die Treppe runterfällt. Ne? Das ist ja kein Glück, sondern das ist ja...
Nein, man muss auch sagen, ne? Glück muss nachgefühlt werden wie Atmen. Es muss ständig die Bereitschaft dafür da sein.
Ja, also jetzt wird es ein bisschen poetischer, würde ich sagen. Manchmal wird es auch schräg, wenn es poetisch wird. Also das Glück, von dem wir hier reden, das ist nicht etwas, das leer wird und danach gefühlt werden muss, sondern das sozusagen der Offenheit inne liegt. Die braucht also nicht Bedingungen. das Glück in dieser Weite braucht keine Bedingungen. Man freut sich nicht wegen etwas, sondern die Weite an sich ist freudvoll. Ne? Hallo Johannes. Das ist jetzt eine spannende sozusagen Wahrnehmung, dass unser Glückserleben und unser Leiden eigentlich ein Kompass ist. Ja? Wenn wir das befreien können von dieser Verschleierung durch die Ich-Illusion, von dem Nicht-Verstehen, wie wir funktionieren, dann könnten wir uns auf das verlassen, dass das Glück in Ordnung ist und das Leiden doof ist. Ja? Und alles, was Wesen glücklich macht, ist richtig. Und alles, was leiden lässt, ist falsch.
Ja. Dann musst du uns jetzt aber auch erklären, wie man tiefer vertraut.
In diese Offenheit des Geistes. Mhm. Da gibt es jetzt mehrere Wege. Ne? Das eine ist, wenn man Verwirklichte erlebt, die da schon weiter sind und diese Freude, diese Liebe, diese Furchtlosigkeit verwirklicht haben und man an denen erlebt, erstens, es geht und zweitens, es fühlt sich gut an und drittens, von denen kann ich jede Menge lernen, die sind inspirierend, ja, dann entsteht Vertrauen. Und das zeichnet den tibetischen Buddhismus auch aus, so dass man diese Lamas hat, diese Lehrer hat, die Schritte auf dem Weg voraus sind und da wird sozusagen das Erwachen erlebbar. Da kann man spüren, wie Erwachen so ist. Und wenn die Lamas sehr weit sind, dann können sie davon auch es direkt auf die Schüler übertragen. Und das nennt man dann Einweihung zum Beispiel. Ne? Das Zweite ist die eigene Erfahrung, wenn man praktiziert. Ja? Wenn man erlebt, so mit einem dosisabhängigen Effekt von Praxis wird man freudvoller, liebevoller, furchtloser, gelassener, weiser, großzügiger, dann darf man dem auch trauen. Ja? Und das tut auch. Also es funktioniert wirklich, wenn man Praxis macht, dann tut sich was. Ja? Und bevor man Praxis macht, will man ja sozusagen will man die Versicherung haben, dass es in Ordnung ist und es ist einfach dann Buddha Dharma. Also ist es logisch. Ja? Und da kann man dann einfach, Tiefenbohrungen machen. Also da, wo an der Lehre irgendwas einem nicht verständlich ist, einem suspekt erscheint, da kann man eine Tiefenbohrung machen und dann sieht man, was hat es da mal da zu bieten, taugt es was, trägt es und wenn es trägt, dann führt aber kein Weg dran vorbei, es auszuprobieren. Am Ende werden nicht die Bücher erleuchtet, ja, sondern der eigene Geist oder das auch. Das geht am Ende nur übers Meditieren, übers selber Praktizieren. Ne? Hilft es?
Ja, im Endeffekt schon. Jetzt merke ich bei mir, dass es oftmals so ist, dass man wirklich was Simples, aber was Tiefgreifendes ist immer wieder hört. Mhm. Und trotzdem ist man nicht wirklich fähig, da sich hinein zu vertrauen. Es ist ein schrittweiser Weg zu peu à peu und es funktioniert auch, aber irgendwie bin ich da selber unfähig oder gehemmt, da wirklich loszulassen, wirklich reinzugehen. Nein, ich muss es, weiß ich wie, ob, oder in verschiedenen Formen oder diese Numinose, egal in welchen Lernen, hört man immer und immer wieder und trotzdem fällt man da drauf rein.
Das ist normal. Also ich glaube, geht allen so, die den Weg gehen. Es gibt zwei Arten von Zweifel, den doofen und den klugen Zweifel. Der kluge Zweifel, wenn eine Frage mal gelöst ist, dann hakt man die ab und wendet sich der nächsten Frage zu. Und so geht man Zweifel für Zweifel, Stein für Stein auf dem Weg voran. Der doofe Zweifel ist der gar nicht will, dass die Frage sich gelöst hat, sondern der immer wieder an der gleichen Frage zweifelt. Und da kommt man nicht weiter, ne?
Das Blöde ist halt nur, wenn man was abgehakt hat und dann tritt es doch irgendwann nochmal auf. So.
Es wird besser.
Ja, also das eine ist vom Verständnis her, hat man es vom Verständnis her abgehakt, also ist einem das logisch. Und das andere ist so, wie weit ist man so in der eigenen Entwicklung. Und da hilft es dann auch mit Lehrern zu reden. Also wenn es da wirklich eine hartnäckige Geschichte gibt, an der man immer und wieder gegen die Wand läuft, da hilft dann, einen Lehrer zu konsultieren. Dafür haben wir die. Wir müssen es nicht selber schaffen, weil das ist enorm schwer, das alleine zu schaffen. Das ist enorm schwer. Dafür haben wir die Lehrer.
Ja. Danke.
Ja. Ich war gerade noch bei diesem Thema, also dem in dieser Weite ist diese Weite ist nichts, die ist nicht neutral, sondern die ist an sich werthaltig im Sinne. Ja? Also da sind Werte an sich drin. Ne? Alles, was Menschen glücklich macht, ist in Ordnung. Alles, was Menschen leiden lässt, ist nicht in Ordnung. Ja? Das ist einfach so der grundlegende Maßstab. Ja? Und der Buddha war da überhaupt nicht skeptisch mit dem Glücksstreben. Der hat da nie gegen geredet, so nach dem Motto, das ist nicht in Ordnung, dass man glücklich werden will, das sei egoistisch oder so. Das hat er nie gesagt. Und er hat auch nie gesagt, das mit dem Leiden nehmt ihr alle nur zu persönlich und das, jetzt nehmt es mal nicht so ernst, sei keine Heulsuse oder so. Ne? Hat immer gesagt, Leiden ist doof. Ne? Und das ist sozusagen... das ist so, ja, wenn man so will, der Schlüssel zu verstehen, warum leiden wir alle, weil wir diese Weite des Geistes nicht verwirklichen, wenn wir im Ich befangen sind. Das Ich ist immer begrenzt, ist immer abgrenzend, von anderen abgrenzend, von den Erfahrungen abgrenzend. Die Ich-Illusion ist wie eine Kamera, die von dem 360 Grad des Raums nur einen ganz kleinen Bereich scharf stellt und sagt, das Ich. Ja? Und alles andere wird abgegrenzt. Und alles, was diesem kleinen Bereich passieren kann, ist weniger als alles, ja, als die Weite. Und deswegen wird das Ich niemals froh. Weil es immer, also das ist diese dritte Art von Leiden, dieses existenzielle Leiden, dass wir den Hals nicht voll kriegen. Wie auch. Ja? Es gibt immer mehr als das, was jetzt gerade mit dem Ich identifiziert ist. Es gibt immer mehr. Und die Lösung ist nicht sozusagen zu versuchen, noch mehr auf dieses Ich drauf oder reinzupacken. Das wird nicht gelingen. Das kann nicht gut gehen. Deswegen leiden die fühlenden Wesen, weil sie mit dem Ich sich von dieser Weite abgrenzen und das an sich schon leidvoll ist. Und das wird nicht froh. Ja? Und eigentlich ist in uns dieser Drang nach Glück drin, im Sinne von dieser Drang, diese Weite zu verwirklichen. Wir kapieren es nicht richtig, weil wir das durch die Ich-Illusion sozusagen glauben, wir müssten da immer mehr mit diesem Ich machen. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Dieses Ich überwinden, das hilft dann, diese Weite zu verwirklichen. Da hat jemand Luft geholt, um...
Ja. Also ich versuche es gerade so nachzuvollziehen. Also wenn, es ist ja so eine Art Möglichkeitsraum irgendwie, der ja existiert. Und der kann, also die Idee wäre es ja sozusagen, in dem Möglichkeitsraum zu sein oder im Zustand des Möglichkeitsraumes oder sowas, ja. In dem alles passieren kann, das wäre ja dann die Offenheit.
Also das wäre so, der Zustand von Erwachen.
Ja.
Wenn man unbegrenzt, in unbegrenzter Weite ruht. Ja.
Und gleichzeitig wäre es irgendwie ja doch, der Möglichkeitsraum würde ja dann trotzdem in den Zustand immer mal wieder übergehen. Ja?
Nach dem Motto, kann man aus der Erleuchtung wieder rausfallen?
Nein, also ja, das wäre noch eine Frage. Ja. Das ist auch interessant, aber... Weil ich habe so verstanden, dass es ja dann doch, um Glück zu erlangen, müsste man, oder wäre das Glück in dem Zustand des Möglichkeitsraums zu sein, oder wäre das Glück sozusagen da drin zu sein und gleichzeitig immer wieder in Zuständen zu kommen, aber trotzdem im Möglichkeitsraum zu sein?
Also dieser Möglichkeitsraum ist ja jetzt eine abstrakte Formulierung.
Ja, ja,
das, ne?
War jetzt
meine. Das wird erlebt im Sinne von irgendwas ist immer. Der Punkt ist nur, wenn man nicht identifiziert ist mit dem, was erlebt wird, sondern mit dem Raum, in dem es geschieht, dann ist es an sich freudvoll. Und dann ist es nicht wichtig, was passiert, sondern einfach dadurch, dass diese Weite ist es freudvoll.
Aber kann dann Wut oder sowas nicht auch...
Genau, jetzt die Frage, können dann eben auch diese verschleierten, diese leidvollen Zustände entstehen? Das ist die Frage. Ne? Und das wäre im Grunde, oder?
Ja, und können die nicht auch Glück bedeuten, wenn man sich nicht mit denen identifiziert?
Also was ist denn Wut? Wut ist ja eben nicht ungetrennt sein, sondern getrennt sein. Wut ist abspalten. Ne? Also hier bin ich und da ist der oder das, auf das ich wütend bin. Und das ist ja, also Wut entsteht aufgrund der Trennung.
Ja? Nicht zwangsläufig, gibt es auch einfach Resignation.
Es gibt Kraft, es gibt Power. Ja. Ja? Das ist aber was anderes. Wut ist, wenn da eine Trennung ist, wenn da ein Ich ist, was wütend auf jemand oder etwas ist.
Ja.
Es gibt, ja, das geht, also es gibt Dynamik, es gibt Power, ja. Das ist also, wenn irgendein Stein einen steilen Abhang runterrollt, da ist Power drin, aber das heißt nicht, dass da irgendwer wütend ist oder so. Ne?
Also ich erlebe Wut auch ohne ein Objekt.
Also. Wann wirst du dann wütend?
Wieso? Zum Beispiel, ich meine, es ist in erster Linie halt Emotion. Und es ist eine andere Form von Erregung und Energie als Freude. Zum Beispiel.
Also ist jetzt die Frage, was nennt man dann Wut oder so? Aber,
ja, vielleicht ist es das.
Aber ich will mal allgemein auf die Frage eingehen. Also können negative Geisteszustände aus dieser Offenheit entstehen? Und einerseits, wenn die Offenheit offen ist, muss es ja möglich sein. Und tatsächlich ist es möglich in der Weise, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass so was erlebt wird, was wir erleben. Ich-Illusion ist möglich, Verschleierung ist möglich, Zorn ist möglich, Geiz ist möglich. Das liegt der Offenheit als Möglichkeit inne und deswegen gibt's das. Also das ist der Grund, warum überhaupt Leiden möglich ist, weil es geht.
Ne? Zu ihm wollte ich noch sagen.
Nee, ich wollte es erst zu Ende erklären, bitte.
Nein,
ich wollte es erst wirklich zu Ende erklären. Dann, ja, bitte. Und die Frage, ob man aus dem erwachten Zustand heraus solche leidvollen Zustände erleben kann, die hat Dharmakirti eingehend untersucht, also ein buddhistischer Logiker schon 800 nach Christus oder so ist. Und er hat festgestellt, diese Zustände, die wir als leidvoll erleben, die haben immer Ursachen. Ja, die entstehen nicht aus nichts, sondern die haben immer Ursachen. Also das Leiden hat immer eine Ursache. Wenn aber die Ursache für Leiden, nämlich die Ich-Illusion, überwunden ist, entsteht Leiden nicht aus nichts. Aber wie ist es dann am Anfang mal entstanden? Und da ist die buddhistische, und das hat der Buddha schon gelehrt, die buddhistische Aussage, es gibt keinen allerersten Anfang. Ja, also es ist so, nicht so, dass es vorher nichts gab und dann plötzlich die Offenheit und dann plötzlich ist Samsara entstanden, sondern da wird beschrieben, dass diese Vorstellung von Zeit eben ein Konzept ist, an Samsara gebunden und dass es keinen ersten Anfang gibt, vor dem nichts war. Ja? Also seit anfangsloser Zeit dreht sich der Kreislauf des Leidens und das ist ja dieses mit sich selbst rückgekoppelte System, diese 12 Glieder, die wir hatten. Ne? Also Leid entsteht immer aus Ursachen. Und das setzt sich einfach immer weiter fort. Ja? Es sei denn, dieser Kreislauf wird zerbrochen und der kann nur individuell zerbrochen werden. Der kann nicht kollektiv zerbrochen werden. Also man kann sich nicht für andere erleuchten. Das kann nur in seinem Geistesstrom jeder selber zerbrechen, diese Ursache-Wirkungskette. Und dann ist sie aber für immer zerbrochen. Also wenn sie einmal zerbrochen ist, entsteht sie nicht neu. Ja? Das beantwortet die Frage. Und jetzt?
Wenn du Wut nur für dich spürst, dann bist du von deinem Körper getrennt. Hast du keinen Zugang zu deinem inneren Tiefgang?
Nö, das empfinde ich eigentlich nicht so. Wie gesagt, das ist eine Emotion. Zorn ist eine Emotion. Das ist was Körperliches. So wie...
Adrenalinvergiftung.
Adrenalinvergiftung, ja. Aber eben nicht nur. Also,
okay. Also das sind jetzt Definitionsfragen. Ne? Also,
ich möchte dazu sagen.
Ja.
Wut, wütend, wenn du wütend bist, bist du immer auf etwas wütend. Du bist nicht einfach wütend, weil du wütend sein willst.
Nennst du das dann Zorn oder irgendwie so? Oder?
Nein, das ist Wut. Also du bist wütend, weil zum Beispiel der oder deine Freundin oder dein Vater oder was weiß ich, irgendjemand etwas gemacht hat, was dich wütend macht. Oder ein Autofahrer, was weiß ich, der dich schneidet oder sonst irgendwas. Es gibt immer einen Grund, warum du wütend bist. Das heißt immer ein Objekt. Und das heißt, der Kern der Wut ist immer ein Gedanke oder ein Konzept, also eine, etwas, was im Geist wurde.
Eine Identifizierung.
Und die Wut ist einfach nur das, was es dann zur Wut macht. Das ist, dass du dem jetzt diesem Gedanken oder dieser Denkweise wahnsinnig viel Energie gibst. Ja? Emotion ist einfach nur die Steigerung eines Denkens durch viel Energie. Und dann bist du entweder wütend oder traurig. Bei traurig ist das Gegenteil, dann nimmst du wahnsinnig viel Energie raus. Ja? Und so weiter. Ja? Oder Freude,
also
eine andere Energie.
Der Punkt ist, ich muss aber kein Objekt dafür haben. Es kann sein, dass ich
ein Gedanke.
Dass es einen Anstoß gab.
Ja.
Und danach ist man wütend. Eine
Zeit lang. Ja, ja, aber es ist also das Objekt ist der Gedanke. Oder das Denken, der Denkprozess.
Nee,
der
es gibt einen Unterschied zwischen dem, was mich wütend macht, der Initiator, und der Emotion, die körperlich passiert, biochemisch, und die auch eine Zeit lang so bleibt, bis die Stoffe wieder abgebaut sind.
Aber beobachte dich mal bei einer Wut. Dann sagst du dir immer irgendwelche Sprüche. Dieser Idiot, ja, oder der hat mich dermaßen rücksichtslos behandelt, dem zeige ich es jetzt aber. Ja. Also du führst immer dabei Selbstgespräche, wenn du wütend bist. Du bist nicht einfach wütend, weil du mal wütend, weil dir es mal einfällt, wütend zu sein, sondern weil du einem bestimmten Denkprozess eine starke Energie gibst. Ja. Beobachte das mal, wenn du wütend bist.
Noch eine Frage dazu.
Ja.
Und zwar um das Getrenntsein oder nicht.
Ja.
Wenn mich jemand wütend macht, dann möchte ich ja mich davon trennen. Ich möchte mich ja distanzieren, damit mich das nicht weiter wütend macht. Also gehen wir mal von der Situation aus, dass mich jemand ärgern will. Und ich grenze mich dann ab, damit ich nicht böse werde. Ist das falsch dann?
Also
das kann ganz gut sein.
Die eigentliche Ursache ist immer die Identifikation. Ja, also ich nehme das jetzt persönlich. Da hat mein Ego beleidigt, mein tolles Ego. Ja, und solange man aus dieser Identifikation nicht rauskommt, ist es in Ordnung, alle Tricks zu nutzen, um auf diese Emotion da nicht einsteigen zu müssen und Schaden anzurichten. Und dann zu sagen, also wenn der jetzt wieder anfängt, über Politik zu reden, dann raste ich aus. Und wenn der schon den Mund aufmacht, dann muss ich mal dringend auf Toilette oder eine rauchen oder was weiß ich, oder Bier holen oder was weiß ich. Ja, also das ist in Ordnung. Ne? Es gibt aber fortgeschrittenere Methoden, ja, also der De-Identifikation. Ne? So einfach wahrnehmen, was ist so, und die Emotionen durchziehen lassen, ohne drauf einzusteigen. Wäre eine Möglichkeit, ist sehr anspruchsvoll. Mitgefühl ist eine andere Möglichkeit. Ja, also zu sehen, wenn der so doof drauf ist, dann ist er so doof drauf, weil er leidet. Ja? Und man guckt sich die Sache an wie ein Arzt und nicht wie ein Opfer. Ja? Also der Arzt guckt, was ist die Ursache für das Leiden, und versucht dann irgendwie zu helfen, dass die Ursache beseitigt wird. Aber der Arzt ist nicht beleidigt, wenn der Kranke irgendwas sagt, ja? Sondern der steht sozusagen über dieser Situation. Ne? Und das würde jetzt wieder den Dreh machen zum Thema Madhyamika Shentong. Wenn es so ein richtiger, kraftvoller Auftritt ist von jemandem, dann kann man noch sozusagen drin sehen, wow, was der Geist alles bringt. Ja? Und es ist einfach die unendliche Dynamik des Geistes, verknotet durch eine Ich-Illusion, kommt dann als Zorn und Wut raus. Ne? Aber die Power, die da drin steckt, die kommt aus dieser Weite. Ne? Und da kann man dann sagen, wow, was der Geist kann. Ne?
Sportlich.
Das ist eine sportliche Herausforderung. Ja, ja, ne? Man kann es bei sich selber üben, wenn man Zahnschmerzen hat. Welche Kraft im Geist, wie intensiv Erfahrungen sein können. Ne? Also,
wir brauchen ja auch die im Alltag permanent diese Ich-Identifikation, wenn wir irgendwas machen, wenn wir in Kommunikation mit Menschen gehen und so weiter. Wir können jetzt nicht sagen, jetzt identifiziere ich mich gerade mit mich und halt, nein, stopp, jetzt nicht mehr und jetzt wieder.
Doch, das geht schon. Also man kann ein Ich benutzen, ohne damit identifiziert zu sein. Das geht schon.
Okay.
Ne? Das geht schon. Also es als Werkzeug nutzen.
Das
wäre auch ein bisschen die Frage, wie man sich sonst durch den Alltag bewegt. Ne? Viele Sachen verlassen sich ja darauf, dass man so reagiert, wie man reagiert.
Ja, ja, aber manches ist nicht so klug. Ne? Also gerade so in Betrieben, die setzen ja auf die Egos und die Egos wollen Ehrgeiz, die wollen mehr Geld, Posten, ja. Und gerade so junge Einsteiger im Beruf, die lockt man ja mit Gott weiß was für Aussichten, wenn du jetzt dich ordentlich reinhängst und keine doofen Fragen stellst, sondern 150% leistest, dann wirst du in 5 Jahren Aufstieg haben und was weiß ich. Ne? Und da voll, also da triggert man ja die Egos geradezu. Ne? Es ist nicht so klug, da sozusagen sich auf jedes dieser Spielchen einzulassen. Ne?
Bisschen schwer zu unterscheiden manchmal, wo es noch Sinn macht und wo nicht, weil Ehrgeiz kann ja durchaus auch positiven Aspekt haben.
Also alles, wo das Ego dicker wird, wird am Ende zu mehr Leid führen. Ne? Also würde ich so sagen. Also im Dharma sind wir sehr, sehr kritisch mit Ehrgeiz. Ne? Also es gibt den Ehrgeiz, ich werde als Erster erleuchtet hier von der Runde. Ja. Oder ich werde der super Dharma-Lehrer. Ja, oder was weiß ich. Und schon das Motiv, Dharma-Lehrer werden zu wollen, sollte man 3 Schritte zurückgehen. Und erst dann, wenn ein 3 sehr gute Lehrer, die viel besser sind als man selber, 10-mal gebeten haben, dass man jetzt lehren soll, dann sollte man gehen. Damit man sicher ist, es ist nicht mein Ehrgeiz, der jetzt treibt man wäre ein schlechtes Beispiel, wenn man ein ehrgeiziger Dharma-Lehrer wäre. Das passt nicht zusammen. Es gibt natürlich schon Methoden, wo man so die Schleier benutzt als Antrieb. Also wir haben ja heute auf Amitabha meditiert und dann nutzt man unsere Begierde, um sie auf ein vernünftiges Ziel zu richten. Das geht schon, aber das ist was sehr Persönliches dann. So auf dieses Devachan zu meditieren und diesen Wunsch, da hinzukommen, den als Kraft zu nutzen. Das kann man schon. Ja. Aber
ja. Ja, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was du gerade gesagt hast, gibt es einen Unterschied zwischen Ehrgeiz und innerem Antrieb. Also ja, Ehrgeiz Motivation. Ist eher was Negatives ja, genau. In Motivation, aber ja. Wenn ich das jetzt so mache, dann kann ich vielleicht das doch noch besser machen und so. Das ist dann positiver, ja. Also innere Motivation.
Wir arbeiten ganz stark mit Motivation ja im Mahayana, wo wir sagen, alles, was wir tun, tun wir zum Nutzen für alle Wesen. Ja. Und das ist dann was anderes. Ne? Also wenn man das Motiv hat, wow, das Dharma ist so ein Riesengeschenk, es hat mir so arg geholfen und das wäre so nützlich, wenn die, denen das nützt, das auch kriegen können. Ne, das ist ein Motiv, aber es ist kein Ehrgeiz. Ne?
Ja. Du hast diese De-Identifikation nur kurz angekratzt.
Ja.
Und dann gesagt, ja, man kann das Ich auch benutzen sozusagen.
Ohne identifiziert zu sein.
Eine Figur sozusagen. Ja. Dann sage ich, hier ist mein Ich und das benutze ich jetzt. Also ich gehe jetzt mal Bier holen oder was. Kannst du zu dieser De-Identifikation?
Da müsste man jetzt jemanden fragen, der de-identifiziert ist. Ne? Also da kann ich auch nur von der Theorie sprechen. Aber also es ist jetzt nichts Konzepthaftes, Gekünsteltes, sondern das ergibt sich. Ja? Wenn man meditiert, gewinnt man einen Abstand zu diesen Phänomenen, die im Geist vor sich gehen. Und auch zu dem, was wir dann egoistische Verstrickungen nennen oder so. Ja. Und im Alltag ist es dann so, dass man durch diese Übung mehr mitkriegt, was wirklich gerade läuft, sowohl beim anderen als auch im eigenen Geist. Und viel geschickter darin ist, jetzt das zu tun, was wirklich nützlich ist. Und es ist dann nicht gekünstelt im Sinne von, jetzt muss ich überlegen und wie, wo und ich muss jetzt irgendwie hier eine Maske aufsetzen und die muss die und die Züge haben. Sondern das geschieht spontan aus der Situation heraus. Ja, also dadurch, dass man durch die Meditation sensibler wird für das, was wirklich, wirklich gerade jetzt ist und mehr Abstand hat zu den Interpretationen und Projektionen, ist man in der Lage, intuitiv zu handeln. Ja, also, und es ist dann auf eine Weise selbstlos oder ichlos, was tatsächlich aus dem Augenblick heraus geschieht. Ja. Und da wird es von selber sozusagen, man sagt dann, ich denke oder so, aber es ist nicht persönlich gemeint. Hilft es? Ja. ich wollte die Kurve wieder kriegen zum Madhyamika Shenton. Also das ist eigentlich ein Riesengeschenk, was diese Sichtweise macht. Also Geist ist nicht nichts, sondern voll von Glück, von Weisheit, von Großzügigkeit, von Werten. Und unser Glücksstreben ist voll in Ordnung. Ja, also das ist in Ordnung, glücklich werden zu wollen. Und das Leid doof finden ist auch in Ordnung. Ja. Und es gibt einen Weg, glücklich zu werden und das Leid zu überwinden. Und das sind eben die Methoden. Und aus dieser Shentong-Philosophie ergeben sich Methoden, die man vorher nicht zur Verfügung hatte. Wenn diese offenen Qualitäten die ganze Zeit da sind, dann heißt es, dass sie die ganze Zeit zugänglich sind. Ja? Also wenn Weisheit, wenn Liebe, wenn Furchtlosigkeit, wenn Freude nicht etwas ist, was man erst erzeugen muss, sondern wenn es die ganze Zeit schon da ist, dann müsste es doch möglich sein, den Zugang zu finden, es jetzt sofort zu erleben. Ja? Und das sind dann die Methoden im tibetischen Buddhismus, wo man sich mit den Buddha-Qualitäten identifiziert.
Aber wo sind dann die Qualitäten? Das hört sich immer so an, als wären die jetzt irgendwie außerhalb, ja, von diesem Selbstbewusstsein.
Nee, die sind im eigenen Geist. Die sind nicht unbedingt jetzt gerade im Bewusstsein präsent, aber die liegen sozusagen als Potenzial im Hintergrund die ganze Zeit. Und wir haben ja vorhin gesagt, die Liebe als Buddha-Qualität ist ja nicht etwas, hat ja nicht Substanz, ist ja nicht ein Selbst, eine Entität, sondern die entsteht aus dem Nicht-Getrennt-Sein. Ja, oder was heißt entsteht? Die ist präsent in dem Augenblick, wo wir die Trennung aufgeben. Mhm. Ne? Und die Trennung ist was Künstliches, die ist nicht sozusagen das, was dem Geist innewohnt, sondern die ist was durch die Ich-Illusion. Und in dem Moment, wo wir üben, die Trennung zu überwinden, wird das, also manifestiert sich das. Okay. Ja? Wir kennen das. Wenn wir entspannt sind, wenn es uns gut geht, dann sind wir liebevoll. Ja? Wir müssen dann nicht extra uns anstrengen, liebevoll zu sein, sondern es ist einfach so. Ja?
Ja. Da wollte ich gerade was Interessantes einbringen, was ich gerade vor einer Stunde gehört habe. Also ich war hier, muss ich zu meiner Schande gestehen, bei der Konkurrenz. Beziehungsweise, da war in der Uni, gibt es ja am Dienstagabend diese Reihe Seele, Körper, Geist. Und da war heute dieser Sozialphilosoph Hartmut Rosa da, den ihr von ihm gehört habt. Es ist auch ein Schwarzwälder, aber er ist inzwischen weltweit jetzt renommiert und ich finde ihn unglaublich toll und seine Bücher. Und sein neuestes Buch und sein zentrales Thema ist das Thema Resonanz. Mhm. Resonanzbeziehung. Also das im Grunde eigentlich das, was der Buddhismus nennt, also was du jetzt als Glückserfahrung bezeichnet hast, das ist das, was er Resonanzerfahrung nennt. Also wir sind, wenn wir in Resonanz sind mit uns, mit euch, mit untereinander, mit den Dingen, ja, mit unseren Nachbarn, Verwandten, Freunde, Partner und so weiter, dann sind wir in Resonanz und dann fühlen wir uns glücklich. Ja. Und wenn wir nicht in Resonanz sind, wenn wir entfremdet sind, das ist der Gegenbegriff, den er dazu hat, dann sind wir eben unglücklich. Ja. Und das Spannende ist jetzt, worauf ich hinaus will, ist, dass er sagt, dass es gibt heute eine richtige sozusagen Resonanzforschung. Also in der Sozialwissenschaft oder Philosophie untersucht man solche Beziehungen jetzt. Und da hat er eine unglaublich spannende Aussage gemacht, nämlich, dass wir als Menschen ursprünglich, ursprünglich könnte man sagen, immer in eine Resonanz gehen möchten. Ja, unser ursprüngliches Verhalten ist, dass wir Resonanz suchen. Ja, und dass wir ein Kind, ein neugeborenes Kind, sofort, und es ist ja schon vorher im Mutterleib, es ist schon in Resonanz mit der Mutter, und zwar in innigster Resonanz. Und die Geburt ist ein erster Schock, wo es gleichsam aus dieser Resonanzbeziehung plötzlich rausgeworfen wird. Und jetzt kommt der spannende Moment jetzt oder die Phase, wo das Kind gleichsam eine neue Resonanz finden muss zu der neuen Umwelt, ja, also zu der größeren Mutter gleichsam, die, Und also jetzt eben der Blick, und da kommt es jetzt eben sehr darauf an, wie reagiert oder wie antwortet diese Umgebung. Also wird es gestreichelt, wird es gut empfangen, genährt und so weiter, warm und all das, Blicke. Und es ist also auch überall, wo wir hinschauen, können wir sehen, dass wir Menschen, wenn wir irgendetwas begegnen, suchen wir die Resonanz. Ja? Und wenn wir die nicht finden, dann leiden wir. Ja? Das heißt also, dieses Resonanzbedürfnis oder der Wunsch danach oder auch unsere Bereitschaft dazu ist das Ursprüngliche. Und das ist genau das, was er sagt. Ja, der Geist möchte von sich aus lieben, er möchte Mitgefühl zeigen oder entwickeln, er möchte mit Freude erleben, er möchte Gelassenheit oder Ausgeglichenheit und so weiter. Das ist die ursprüngliche Verfassung.
Jetzt die psychologische Perspektive mal mit einer katholischen. Thomas von Aquin, mit einer katholischen Perspektive ergänze ich diese psychologische noch. Thomas von Aquin hat was Interessantes formuliert. Er sieht ja auch so dieses Streben der Menschen nach Glück. Und es nennt er den natürlichen Durst, Desideratum Naturalis. Mhm. Und wo findet er den gestillt? Nicht in möglichst viele Pferde haben zu der Zeit oder möglichst viel Korn haben, sondern er findet den, und dann ist er halt Kathole, in der Schau Gottes. Warum? Mhm. Weil das nämlich der Ursprung von Menschen ist. Mhm. Ja, und wenn der Mensch dann in seinen Ursprung schaut, wird er glücklich. Das ist so die katholische Interpretation. Und die buddhistische ist wesensverwandt, auch wenn sie ganz andere Begriffe verwendet und ich finde viel, viel weiter denkt und viel offener ist. Diese Buddha-Natur, also die grundlegend offene Natur des Geistes, ist unser Ursprung. Ja? Und wir sehen uns danach, das zu verwirklichen. Und das Ich kann das nicht. Ja? Aber es ist auf dem, wie soll man sagen, auf der Suche nach Glück. Und wird immer wieder scheitern, wenn es das Glück auf dieses Ich begrenzt. Ja, das ist die Essenz der vier edlen Wahrheiten. Aber diese Suche nach Glück ist in Ordnung. Ja, das ist der Kompass. Und das Ich zu überwinden, und das sind dann auch die Erfahrungen, die uns freudvoll machen. Also wir sind dann richtig gut drauf, wenn es nicht um uns geht.
Ja. Mit der Resonanz, ich weiß nicht.
Ich gehe nachher drauf ein. Ich würde gern beim Madhyamika Shentong bleiben und jetzt nicht diese psychologische These hier verhandeln. Das kannst du nachher, können wir nachher machen. Ne? Wir bleiben mal bei Madhyamika Shentong. Danke dir. Ja. Noch eine Bemerkung dazu? Sonst mache ich wieder weiter bei dem Madhyamika Shentong. Es gibt ein paar schöne Fingerzeige sozusagen von diesen buddhistischen Meistern bis heute, die so versuchen, das erlebbar zu machen. Also wie du sagst, also das so durch Erleben von dieser Natur des Geistes Vertrauen zu stiften. Und da gibt es einmal ein paar Erklärungen, die das so von der Einsicht her bringen, und das andere sind einfach poetische Äußerungen. Und das hier ist von einem der frühen Meister von Maitripa. Ich habe es hier auf Englisch, ich kann es nicht so gut auf Deutsch übersetzen, ich lese es erstmal auf Englisch vor, für die Englisch können. Und eben diese Verwirklichung der Natur des Geistes: so close you can't see it, so deep you can't fathom it, so simple you can't believe it, so good, you can't accept it. Also auf Deutsch, so nah, die Natur des Geistes ist so nah, dass wir sie gar nicht sehen. Sie ist so tief, dass wir sie gar nicht ermessen können. Sie ist so einfach, dass wir es gar nicht glauben können. Und sie ist so gut, dass wir es gar nicht annehmen wollen.
Ja.
Das war Maitripa, einer der Lehrer von Tilopa. Und es gibt bei uns Katschis ein Wort dafür, für dieses Erleben von der offenen Weite des Geistes. Und dieses Wort ist ein Sanskrit-Wort, das heißt Mahamudra. Mahamudra beschreibt einmal als Lehre diese Einheit von Leerheit und Klarheit. Also das, was wir gerade hatten, Geist ist nicht nur leer, sondern gleichzeitig voll von Möglichkeiten. Und das nennen wir die Einheit von Leerheit und Klarheit. Und das drückt sich aus in der Haltung. Wir haben jetzt da sitzt zum Beispiel einer. Das ist Dorje Chang. Der sitzt so mit Dorje und Glocke so, Hände gekreuzt. Und das ist genau diese Mudra, die ausdrückt die Einheit von Leerheit und Klarheit. Ja, so Geist ist offen und gleichzeitig voll von Möglichkeiten. Geist ist leer und klar bedeutet, er kann was erleben und erlebt auch immer was. Irgendwas ist immer. Ja? Und genau dieses, dass es nicht getrennt voneinander ist, das ist diese Idee von Mahamudra. Und das ist die Idee der Lehre von Mahamudra. Es gibt die Idee der Praxis von Mahamudra. Also das ist alles, was uns dahin führt. Ja, da gibt es vorbereitende Übungen, dann gibt es die formellen Übungen, die informellen Übungen und so weiter. Und dann gibt es das Ergebnis, nämlich das Erleben von Mahamudra, der Zustand von Mahamudra, das Ziel. Ja. Und Katschus reden die ganze Zeit von Mahamudra und jetzt ist endlich das Rätsel gelöst. Was ist das? Ich habe ein bisschen falsch ausgedrückt. Also es gibt formlose Übungen und es gibt formhafte Übungen. Die formlose Übung ist so tibetische Zen. Da wird direkt auf die Natur des Geistes meditiert und das in ungefähr tausendfacher Stärke von dem, was wir vorhin gemacht haben, als wir so ein bisschen damit rumgespielt haben. Ist der Geist, schmeckt der Geist salzig oder süß? Ja. Wie riecht der Geist? Ne? Das sehr viel präziser und sehr viel genauer angeleitet und von verwirklichten Lehrern. Das ist die formlose Mahamudra-Meditation. Und dann gibt es die Meditation mit Form. Das ist, wenn wir hier auf den Buddha liebevoll Augen meditieren. Dann üben wir sozusagen die Identifikation mit dieser grenzenlosen Liebe. Ja. Also man stellt sich erst außerhalb von einem vor, das ist leicht, das kennen wir, und dann werden wir selbst. Und das ist so, als würde man in die Maske eines Buddha, in den Körper eines Buddha schlüpfen. Und da wir aber eigentlich Buddha sind, ist es so, als würden wir dann eigentlich unsere eigentliche Natur annehmen. Und es ist erst ein bisschen gekünstelt, aber je öfter man das macht, je länger man das macht, umso mehr Wirkung hat es. Ne? Weil es ist ja unsere wahre Natur. Ne? Es gibt einen Text vom dritten Karmapa, der das alles auf der Seite der Mahamudra-Lehren dann sehr gut zusammenfasst. Und da wollte ich gern die wichtigsten Verse draus zitieren, weil es gibt fast nichts, wie man es besser sagen kann, als es der dritte Karmapa hier gemacht hat. Das heißt übrigens Mahamudra-Gedicht oder Mahamudra-Gebet, je nachdem, wie man es übersetzt, dieser Text. Alle Dinge sind Projektion des Geistes. Der Geist ist nicht als ein Geist vorhanden, er ist seinem Wesen nach leer. Er ist leer und gleichzeitig erscheint alles ungehindert. Mögen wir durch genaues Untersuchen sein eigentliches Wesen erkennen. Der Eigenausdruck, der als solches nicht existiert, wird als Objekt verkannt. Die Eigenbewusstheit wird aufgrund von Unwissenheit als Ich verkannt. Das Festhalten an dieser Dualität bewirkt das Umherirren in der Weite der bedingten Welt. Mögen wir die Unwissenheit, die Wurzel der Illusion, ausreißen. Der Vers ist so wichtig, den lese ich, glaube ich, nochmal vor. Der Eigenausdruck, Klammer auf, des Geistes, der als solches nicht existiert, wird als Objekte verkannt. Die Eigenbewusstheit, Klammer auf, des Geistes, Klammer zu, wird aufgrund von Unwissenheit als Ich verkannt. Das Festhalten an dieser Dualität von Objekten und Ich bewirkt das Umherirren in der Weite der bedingten Welt. Mögen wir die Unwissenheit, die Wurzel der Illusion, ausreißen. Geist ist nicht existent, denn selbst die Buddhas sehen ihn nicht. Er ist nicht nicht existent, denn er ist die Grundlage von allem. Von Samsara wie Nirvana. Das ist kein Widerspruch, es ist der mittlere Weg der Einheit. Mögen wir die Natur der Wirklichkeit des Geistes, die frei von Begrenzungen ist, erkennen. Man kann den Geist nicht aufzeigen, indem man sagt, das ist er. Man kann ihn nicht verneinen, indem man sagt, das ist der Geist nicht. Die nicht zusammengesetzte Natur der Wirklichkeit liegt jenseits des Verstands. Mögen wir Gewissheit in der letztendlichen Bedeutung erlangen. Erkennt man die Natur des Geistes nicht, treibt man im Ozean von Samsara umher. Erkennt man seine Natur, ist Buddhaschaft nicht woanders. Dann gibt es kein Er ist dies, er ist nicht das. Mögen wir die Natur der Wirklichkeit, die Grundlage von allem, erkennen. Erscheinung ist der Geist. Leerheit ist ebenfalls der Geist. Erkenntnis ist der Geist. Illusion ist ebenfalls der Geist. Entstehen ist der Geist und Aufhören ist ebenfalls der Geist. Mögen wir alles zuschreiben und verneinen in Bezug auf den Geist durchschneiden. Unverschmutzt von angestrengter Meditation, die sich in geistigem Erschaffen müht, nicht umhergetrieben vom Wind allgemeiner Geschäftigkeit, mögen wir verstehen, wie man den Geist in seiner ungekünstelten Natur belässt und in dem Erleben der Natur des Geistes geschickt und ausdauernd sein. Das lese ich auch nochmal vor. Unverschmutzt von angestrengter Meditation, die sich im geistigen Erschaffen müht, aber auch nicht umhergetrieben vom Wind allgemeiner Geschäftigkeit, mögen wir verstehen, wie man den Geist in seiner ungekünstelten Natur belässt und im Erleben der Natur des Geistes ausdauernd und geschickt sein. Die Wellen der feinen und groben Gedanken kommen in sich selbst zur Ruhe. Der Strom des unerschütterlichen Geistes ruht in seinem Wesen. Mögen wir frei vom verunreinigenden Schlamm dumpfer Unkonzentriertheit im stillen Ozean der Geistesruhe gefestigt sein. Blicken wir dann immer wieder auf den nicht sichtbaren Geist, sehen wir seine nicht sichtbare Natur, vollkommen und genau so, wie sie ist. Dies durchschneidet die Zweifel über die Bedeutung von Sein oder Nichtsein des Geistes. Mögen sich frei von aller Illusion unsere eigene Natur selbst erkennen. Blickt man auf Dinge, sind keine Dinge da, man blickt auf den Geist. Blickt man auf den Geist, ist kein Geist da, er ist seinem Wesen nach leer. Blickt man auf beides, löst sich das Festhalten an Dualität in sich selbst auf. Mögen wir die Natur des Geistes, das klare Licht, erkennen. Und so weiter und so weiter. Dann kommen jetzt dann eher noch philosophische Anmerkungen. Das ist richtig groß. Also Karmapa hat danach gesagt, wenn man also die am besten zusammengefassten, tiefgründigsten Belehrungen über die Natur des Geistes hören will, dann den Text. Besseres gibt es nicht und ist seitdem auch nicht wieder drüber geschrieben worden.
Ja. Was ist für ein Buch?
Das ist ein Gedicht, das heißt Mahamudra-Gedicht vom dritten Karmapa oder Mahamudra-Gebet vom dritten Karmapa. Und wir haben oben mehrere Bücher, die das den Originaltext haben und die das dann auslegen, interpretieren. Also ein ganz bekanntes, das große Siegel, das ist die deutsche Übersetzung von Mahamudra oder ein paar andere auch. Mhm. Fragen, Ergänzungen, Vertiefungen. Das scheint so langsam der Punkt zu sein, wo man fast, also wo man nicht mehr viel zu sagen weiß. Ne? So eigentlich war ja die Frage, kann man nach Nagarjuna noch was über den Geist sagen? Aber nachdem der dritte Karmapa, der Löwenbuddha sozusagen, gebrüllt hat, was soll man noch sagen? Ne?
Ich habe noch einen Punkt.
Ja.
Du hast vorhin gesagt, also, dass es ist immer gut ist, nach dem Glück zu streben, oder dass wir immer nach dem Glück streben wollen und das Leid vermeiden wollen. Aber da muss man vorsichtig sein, denn was Glück ist und was Leid ist, das sind unsere Konzepte, das sind Vorstellungen. Wir haben Vorstellungen davon, was Glück ist und Vorstellungen davon, was Leiden ist. Und in der Praxis, in der Meditationspraxis und auch im Alltag kann es durchaus oft sein, dass der richtige Weg der zum Leiden ist und nicht der zum Glück. Ja.
Das musst du mir erklären, weil das wird bei uns ganz anders gelehrt.
Weil, ja, wie gesagt, weil Glück und Leid sind einfach nur Vorstellungen. Das sind deine Vorstellungen. Und das, was du als Vorstellung hast, das muss noch lange nicht das wahre Glück sein.
Nee, also,
du, das ist doch das, was wir alle Leute machen. Sie gehen alle hier in die Stadt und schon machen Shopping.
Ja, klar.
Und denken, sie verschaffen sich damit Glück.
Ja.
Sie gehen zur Bank, legen ihr Geld in Aktien an und glauben, sie schaffen sich damit Glück. Sie machen Karriere, sie suchen sich eine tolle Frau aus, sie suchen, kaufen einen beliebten Porsche.
Ja.
Das sind alles Vorstellungen von Glück. Aber die machen nicht glücklich.
Ja. Das ist der Punkt.
Also kann der Verzicht darauf, und das ist das, was normalerweise als Leiden interpretiert wird, der richtige Weg sein.
Ja.
Für viele Leute ist das Auto nicht haben oder den Job nicht haben, die Frau nicht haben, tiefes Leid.
Ja, für viele, aber für uns könnte es ja Glück bedeuten.
Ja, das sage ich doch. Das ist doch genau das, was ich sage.
Das ist nicht, dass wir Leid suchen, sondern suchen wir auch wieder Glück.
Aber
Glück
aber zunächst mal ist es Leiden. Und aus unserer Umgebung betrachtet, jemand, der einen gut bezahlten, unkündbaren Job aufgibt und dafür aufs Land geht und biologischen Landbau betreibt, der wird zunächst mal von allen verlacht oder belächelt. Aber für ihn ist es Glück.
Also natürlich setze ich voraus, wenn wir unter uns Katschus, in Anführungsstrichen, davon reden, höchste Freude ist höchste Wahrheit, setze ich voraus, dass man alles, was vorher gesagt wurde, verstanden und verinnerlicht ist, also die vier edlen Wahrheiten. Mhm. Ja? Dass man das Glück nicht darin sucht, das Ich größer zu machen, sondern dass das Glück jenseits dieser Abgrenzung des Ego liegt. Das alles vorausgesetzt. Mhm. Ja? Weil nämlich diese Überwindung dieser Abgrenzung, die macht froh. Das ist nicht leidvoll. Das Ich also überwinden ist nicht was Trauriges, was Schmerzhaftes, es ist ein Wagnis, es ist ein Abenteuer, es ist aufregend, es ist nicht leicht, aber es ist beglückend.
Ja, das bestreite ich ja nicht.
Das muss auch transzendieren, eigentlich. Also Begriffe können ja auch schon ganz schön was erklären, da ist das doch ganz gut.
Das Transzendieren ist das richtige Wort. Der Trick ist sozusagen, dieses kurze, schale Glück vom Ego zu durchschauen als eben kurz und schal, und das ist es, was mich bringt. Und dennoch das Streben nach Glück nicht zu denunzieren. Es ist in Ordnung, dass man Glück sucht. Man sollte es nur klug genug anstellen. Das ist der Punkt. Ne? Man sollte das Glück da suchen, wo es zu finden ist. In der Weite und nicht da, wo es garantiert nicht ist, nämlich in der Abgrenzung.
Ich denunziere das ja nicht. Dass wir bei unserer Suche nach Glück oder Vermeiden von Leiden immer noch berücksichtigen müssen, dass wir in einer Verblendung leben, in einer verblendeten Sichtweise leben. Ja. Und das spielt, das wollte ich noch ergänzen und habe ich vorhin auch angedeutet, das spielt zum Beispiel in der Meditation eine ganz große Rolle. Denn die allermeisten Leute, du brauchst bloß heute mal in die Gesellschaft gucken, was suchen die Leute von Meditation? Entspannung, schöne Gefühle, Frieden, ich würde fast sagen Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Es soll angenehm sein, es soll schön sein. Und wenn sie so eine Erfahrung dann machen, dass die Meditation schön war, angenehm, entspannt war, dann sagen sie, das war eine gute Meditation. Ja. Und das ist völlig falsch. Es kann sein, dass nämlich eine total chaotische Meditation, wo ich merke, was in meinem Geist alles los ist, dass das die richtige Meditation war. Und die war aber in meiner Erfahrung überhaupt nicht schön, nicht angenehm, sondern die war eher leidvoll. Ja? Und dem praktisch diesem Trend nachgehen, es soll schön sein, es soll angenehm sein und ich gehe nur zu der Meditation, wo ich auch solche Erlebnisse habe, das führt völlig in die Irre. Ja? Und da muss man sich sehr davor hüten, dass man glaubt, die Vorstellung, die ich habe, sei der richtige Wegweiser.
Also
wenn man in der Meditation ins Gewahrsein kommt oder in Präsenz kommt oder auch überhaupt in Präsenz kommt, wenn man hier durch die Stadt läuft oder so, dann ist das eine freudvolle Erfahrung, ja, eine Glückserfahrung.
Das kann sein.
Erfahrung von unbedingtem Glück. Also ein Glück, das keine Ursache hat. Mhm. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob man vergleichen kann, also ob man jetzt das Glücksgefühl, wenn man irgendwas Tolles geschenkt bekommt, und dieses Glücksgefühl, ob das sehr verschieden ist vom Anfühlen her. Mal kann ich jetzt nicht sagen. Aber die Freude und das Glück, was man erfahren kann, im Gewahrsein, das ist das, was, also für mich, was Vertrauen schafft in die Methode. Mhm, ja. Nämlich, dass es stimmt. Mhm. Und das ist durchaus was, also ich fand es sehr gut, was du da vorher erzählt hast, mit dem nach Glück streben auch. Ist klar, dass damit nicht gemeint ist, einen Porsche zu haben oder sonst
was. Ja, aber nimm jetzt mal, wenn du jetzt nur nach positiven Meditationen suchst.
Nee. Ich glaube, also.
Eben. Ich suche jetzt nicht nach positiven Meditationen.
Ja, das machen aber die meisten.
Ich suche danach, ins Gewahrsein und Präsenz zu kommen.
Weißt du denn, was Gewahrsein ist und Präsenz?
Ich sage jetzt mal, die Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, die sind sicher nicht die letzte und höchste und weiß nicht was Präsenz, aber sicher eine Art von Präsenz.
Ja, ich bin.
Kann ich sagen. Und das ist.
Ich streite dir das ja nicht ab, aber du machst nicht nur solche Erfahrungen, sondern nein, wenn du meditierst.
Auch Erfahrung.
Ja, und eben.
Dass überhaupt nichts funktioniert.
Genau. Ja. Und was ich sagen will, dass aber genau das die richtigen und die notwendigen Erfahrungen sein können.
Aber das ist eigentlich der Punkt, dass wir ja die ganze Zeit darüber reden, Geist erlebt sich selbst, Geist wird sich seiner selbst gewahr und das ist was Beglückendes und Befreiendes. Und ich glaube, den Gefahrenhinweis, den du hier anbringen willst, der wäre jetzt dem Publikum, aus dem du gerade kommst, sicherlich angemessen gewesen, im Sinne von so eine unreflektierte Glücksvorstellung. Aber hier, wo wir jetzt seit Monaten uns damit auseinandersetzen, was ist, also welches Glück tut oder welches Glück tut nicht, da finde ich es jetzt sozusagen schon eine Denunziation des Glücksstrebens, wenn man da so drei Riesenfette Ausrufezeichen macht, trau ja nicht, wenn es schön ist, ja?
Du, ich mache seit 40 Jahren meditiere ich. Ich habe jede Menge dieser Erfahrungen gemacht. Und wenn ich da wenn ich darauf eingegangen wäre, dann wäre ich überhaupt nicht weitergekommen, ja? Sondern es ist eine ganz, ganz wichtige Aussage, dass wir unseren Glückserfahrungen in der Meditation nicht trauen dürfen.
Ja, es geht ja, ja, ja.
Und dass du dann festhältst und anhaftest, wenn du glaubst, das heißt.
Okay, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Darum geht es jetzt nicht. Ja. Es geht ja nicht sozusagen um die. Es geht nicht um die. Es geht nicht um sozusagen den einzelnen Moment von. Oh, das fühlt sich jetzt schön an.
Ja.
Das ist wieder. Da ist es im Geist und es geht wieder. Ja. Darum geht es nicht, sondern es geht um dieses. Dieser Zustand von Freude oder von Glück, der sich daraus ergibt, dass Befreiung erlebt wird, dass man erlebt, wie diese Ego-Fesseln sich lösen und wie plötzlich durch die Grenzen des Ego hindurch diese Weite erfahrbar wird. Und das ist nicht so, wie Schokoladeneis ist jetzt gut und nachher ist es weg oder so, ne? Sondern wie sagt man so schon, Verwirklichung ist das, was bleibt. Ja? Also das, was als Freude, Unerschütterlichkeit, Furchtlosigkeit, Mitgefühl dann wirklich als Haltung bleibt.
Ja, natürlich. Ja. Das kann 20 Jahre dauern, bis du mal so eine Erfahrung machst.
Ich weiß gar nicht mehr die Reihenfolge, waren jetzt so viele Meldungen. 1, 2, 3, 4.
Ja, aber sollte man vielleicht gerade aus diesem
Widerspruch oder
Erklärung.
Ja, ja, aber ich glaube, der ist vielleicht nicht der Begriff, was er vorhin sagte, irgendwie Offenheit und Weite, eher der richtige als jetzt Glück und Freude, weil das ist schon wieder sehr. Das ist
dann doch kann man missverstehen, ja, ja.
Deswegen
kann man
missverstehen. Das ist ja auch nicht diese Begriffe Glück und Freude bei der Meditation. Ich halte die dafür völlig unangebracht.
Mit Offenheit und Weite.
Ja, das ist, passt viel besser.
Was würdest du sagen?
Ja, also es ist ein Gefühl von Offenheit, Weite, Klarheit, Unbegrenztheit, Dasein vor allem. So wie das Leben wirklich mit einer neuen Qualität zu leben oder zu erfahren. Und es ist verbunden aber auch mit einem Freude- und Glücksgefühl. Also mit einem, ja, und wenn man sagt, Buddha Natur hat die Qualitäten. Und wenn man in dieser Offenheit ist, dann erscheinen die Qualitäten eben auch. Dann erscheint eben auch unbedingte Freude, unbedingtes Glück. Und ich habe das vorher so gesagt, ich weiß nicht, ob da ein Unterschied ist, weil ich mir das noch nicht überlegt habe einfach. Ne? Mhm. Aber es ist einfach nicht vergleichbar. Mhm. Es ist nicht vergleichbar mit irgendwas, was du vorher erlebt hast. Ja, vielleicht so manche Punkte mit Liebe oder Liebesbeziehung, da gibt es so Momente, wo so, vielleicht auch, weil das Ich sich dann wo vielleicht so ein bisschen was in der Richtung ist. Ne?
Ich hab einen Text von Lama Gendün, das ist sozusagen der Mahamudra-Meister unserer Zeit, der genau das Thema anspricht, den werde ich gleich rezitieren oder davor noch Meldung dazu. Passt es? Also Lama Gendel löst es nämlich jetzt auf, finde ich. Er findet genau die Worte, die das jetzt beschreiben, sowohl deine Bedenken als auch die Erfahrung, dass diese Weite an sich beglückend ist. Glück findet sich nicht mit dem Willen oder durch große Anstrengung. Es ist immer schon da, vollkommen und vollendet, im Entspannen und Loslassen. Beunruhige dich nicht. Es gibt nichts zu tun. Was im Geist erscheint, hat keinerlei Bedeutung, weil es keine Wirklichkeit besitzt. Halte an nichts fest. Bewerte nicht. Lass das Spiel von selbst ablaufen. Entstehen und vergehen, ohne irgendetwas zu ändern. Alles löst sich auf und beginnt wieder von neuem, unaufhörlich. Allein dein Suchen nach Glück hindert dich, es zu sehen. Wie bei einem Regenbogen, den man verfolgt, ohne ihn je zu erreichen, weil das Glück nicht existiert und doch immer schon da war und dich jeden Moment begleitet. Glaube nicht, gute oder schlechte Erfahrungen seien wirklich. Sie sind wie Regenbögen. Im Erlangen wollen des Nicht-zu-Fassenden erschöpfst du dich vergeblich. Sobald du dieses Verlangen loslässt, ist Raum da. Offen, einladend, wohltuend. Also nutze ihn. Alles ist bereits da für dich. Wozu im undurchdringlichen Dschungel den Elefanten suchen, der schon ruhig zu Hause ist? Nichts tun, nichts erzwingen, nichts wollen. Und alles geschieht von selbst.
Das ist ein guter Trick. Ja. Ja. Das ist das, was ich meine.
Da haben wir uns gedacht. Das ist auch, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Es erklärt, warum das Skript für diesen Kurs überschrieben ist, Logik der Freude. Das ist genau der Grund. Und wir schließen diesen Abend über Einsicht in die Freude mit der abschließenden Meditation. Wir sitzen mit geradem Rücken, rechter Hand ruht in der linken. Daumen berühren sich leicht. Und wir üben so, wie Lama Gendün gesagt hat. Wir sind im Atmen und lassen los. ist das Kommen und Gehen vom Atmen, da ist alles andere, was im Geist läuft. Und wie Lama Genjin sagte, lass das Spiel einfach ablaufen. Das Glück ist schon da. Und hier mitten unter uns sitzt der Buddha und freut sich. Und wer mag, kann sich vorstellen, dass er dann aufsteht und zu jedem von uns kommt und Segen gibt. Das, was wir da gerade eben von Lama Genjin gehört haben, darum ging es dem Buddha die ganze Zeit. Und wie jedes Mal gibt er den Segen mit dem Mantra, das auf Deutsch heißt, geh, geh weiter, geh noch weiter, geh über alles hinaus bis zum Erwachen. Und er gibt den Segen mit dem guten Wunsch, dass uns dieser Weg gelingen wird. Theta om gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisoha. Und wenn er den Segen zum zweiten Mal gibt, dann werden wir gewahr, das Ziel ist schon da. Wir müssen nirgendwo hinlaufen, es ist alles schon da. Theta om gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisoha. Beim dritten Mal nehmen wir den Segen mit für alle die, denen wir werden helfen können, wenn wir Verwirklichung erlangt haben. Theta om gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisoha. Wir wünschen, dass all das Gute, das heute Abend entstanden ist in unserem Geist, eben nicht nur uns selber hilft, sondern für alle Wesen nützlich wird, damit sie Leid überwinden und Glück erlangen, das Erkennen vom Geist. Danke fürs Dabeisein. Das war ein besonderer Abend, an dem sich dieser philosophische Kreis geschlossen hat und ein Schleifchen dran gekriegt hat. Mal ausprobieren, wie sich das anfühlt, nächste Woche dann mit Fragen wiederkommen, wie sich das anfühlt, wenn das Glück eigentlich schon da ist, wenn Buddhaschaft die ganze Zeit schon da ist, wenn eigentlich die Weite des Geistes in jedem Moment sich ausdrückt, egal was es tut. In dem Sinne, gute Zeit. Wer will, kann auch mit hochkommen.